Paulus Vortragskassette 1079. Karl Geier spricht über das Thema Israels Heimkehr nach dem Buche Rut, dritter Teil. Wortdienst in Nürnberg im April 1954. Man lese bitte zunächst Buch Rut, Kapitel 3, Vers 1 bis 4, Vers 6. Paulus Verlag Karl Geier, Goethestraße 38, 7100 Heilbronn.
Das Wort Gottes unterscheidet sich von allen menschlichen Wörtern vor allen Dingen einmal dadurch, dass es ein lebendiges Wort ist. Unsere Worte sind tote Worte, die wir von Natur aus tot sind und in Vergehung und Sünden. Wir können nur erst dann Lebensworte reden, wenn der Herr sein Wort in uns niedergelegt hat, wenn wir aus dem unvergänglichen Samen des Wortes Gottes wiedergeboren sind, dann erst vermögen wir, wie ein Paulus, den Onesimus aufzuzeugen. Onesimus, den ich gezeugt habe in meinen Banden, oder wie er das von den Galatern oder Korinthern sagt, dass sie seine Kinder seien, die er gezeugt habe, auch von den Onesimus und dem Titus, seinen echten Söhnen im Glauben. Sonst sind unsere Worte von Natur aus tot. Man braucht ja nur einmal die Probe zu machen, wenn wir uns am toten Sonntag auf den Friedhof stellen, an das Grab eines unserer Lieben und sagen, komm heraus, da kommt niemand heraus. Wenn der Herr am Grab des Lazarus sagt, Lazarus, komm heraus, dann kommt er heraus. Das ist eben der Unterschied. Wir müssen gesagt bekommen, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Das braucht man dem Herrn nicht zu sagen. Seine Worte sind Geist und sind Leben. Und wenn er spricht, dann geschieht's. Und wenn wir sprechen, geschieht nichts. Das wird einmal eine unnennbare Seligkeit für uns später sein, dass wir auch nur zu sprechen brauchen und es geschieht. Dass wir dann irgendetwas sagen dürfen und die Kraft des Geistes, die dann in uns wohnt, ist dermaßen mächtig, wenn auch wir erfüllt sind zur ganzen Gotteswille, dass wir nur so reden brauchen und die Dinge geschehen. Weil ich von dem Philewort rede, nur auch ein kurzes Beispiel. Seht einmal, wenn wir sagen, irgendein Wort, sagen wir einmal das Wort Stein, dann meinen wir halt einen Stein. Wenn die Schrift sagt Stein, dann meint sie zunächst auch einen Stein, als der auf dem Tempelberg stand. Und sie sagten, Meister, siehe, welche Steine, welch ein Bau ist das? Da haben sie die Steine dort gemeint. Da haben sie auch den Tempel dort gemeint. Aber wenn die Schrift Tempel sagt, dann meint sie zunächst auch den Äußeren. Aber dann sagt sie auch, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Da ist der Einzelne gemeint. Das ist dann die zweite Bedeutung schon. Erst die Äußere, der Tempel da draußen, aus Stein, und dann hier unser Leib, ein Tempel des Heiligen Geistes. Dann werden wir aufgebaut als Gesamtgemeinde zu einer Behausung Gottes im Geiste, zu einem heiligen Tempel, Epheser 2. Wenn die Gesamtgemeinde als heiliger Tempel betrachtet, dann wisst ihr, dass viertens der Antichrist sich in den Tempel setzen wird, der dann gebaut wird. Aber dann wird der Herr Jesus vernichten mit dem Haus seines Mundes. Und dann wird ein Tempel gebaut werden. Der wird ein Bethaus sein für alle Völker. Da kommen die Nationen herzu. Und dann lest ihr, das sind schon fünf Bedeutungen. Sechstens, ich sah den Tempel Gottes im Himmel geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar. Im Himmel droben gibt es einen Engel, einen Tempel, da dienen die Engel. Da steht ein Engel an dem goldenen Räucheraltar und bringt die Gebete aller Heiligen in Erinnerung. Und von diesem Tempel im Himmel droben, da war doch die irdische Stiftshütte und der irdische Tempel nur ein Abbild. Sehe zu, dass du alles genau machst nach dem Bild, das dir droben gezeigt worden ist. Und dann sah keinen Tempel in ihr. Der Allmächtige ist ihr Tempel. Offenbarung 21, wenn die himmlische Stadt herniederkommt, dann wohnen wir in ihm, so wie er jetzt in uns wohnt, er in uns und wir in ihm. Da habt ihr sieben Bedeutungen für Tempel. Nennt ihr das Wort Stein? Sehe, Meister, welche Steine, welch ein Bau? Das sind zunächst die äußeren Steine. Aber dann, ich will das steinerne Herz, genauso wie er unseren Leib zu einem Tempel des Heiligen Geistes macht, so will er das steinerne Herz aus uns herausnehmen. Dann sollen wir aber auch als lebendige Steine uns aufbauen zu einem geistlichen Hause. Das sind wir die lebendigen Steine. Dann lesen wir dass Israel ein Gesetz hatte, das war auf Stein geschrieben, ein Dienst des Todes und der Verdammnis. Dann lesen wir, dass Satan wandelte inmitten der feurigen Steine. Das sind die Engelwelten da drüben. Dann lesen wir letzten Endes von Christus noch, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. So hat jedes Wort der Schrift 7 Bedeutungen, wenn ihr in Psalm 12, Vers 6 lest, dein Wort ist siebenfältig geläutet, wie Silber, das zur Erde herniederfließt. Silber ist Erkenntnis, damit man ihn erkennen kann, ist es ein siebenfältig geläutetes Wort. Dieser Ausdruck findet sich auch in dem längsten Psalm und noch verschiedene Mal im 119. Psalm. Warum siebenfältig geläutet? Auf ihm ruhen die sieben Geister Gottes. Auf ihm ruht der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, des Rates, der Kraft, der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Diese sieben Geister, die haben das Wort gegeben, darum sind seine Worte Geist und Leben. Sobald wir sein Wort anrühren, da ist in jedem Wort die siebenfältige Bedeutung drin. Ihr könnt alles nennen, was ihr wollt. Seht einmal, wir haben jetzt Stein und Tempel genommen, nennt Hirte und Schafe. Eine Schafherde draußen, das natürlich ist uns bekannt. Aber auch wir Hirten alle wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und dann setzt er Hirten in seiner Gemeinde wozu? Weidet die Herde Gottes, Apostelgeschichte 20. Da werden die Ältesten von Ephesus nach Mileta übergerufen und bekommen den Auftrag. Und dann sagt er viertens, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel, bei seinem ersten Kommen nämlich. Aber als er wegging, im Begriff war wegzugehen, da sagt er, ich habe noch andere Schafe. Die sind nicht aus diesem Stall. Die muss ich auch herzuführen. Zwar diesmal nicht bei seinem ersten Kommen, aber später. Es geht dann nach den Nationen hin. Und dann, Psalm 49, 15, man legt sie alle in die Hölle, sagt Luther, wie Schafe. In die Sheol, in den Hades, wie Schafe. Der Tod weidet sie. Und am Morgen, am Auferstehungsmorgen, da werden die Aufrichtigen, die durch Gnade Geretteten, die zuvor erwählten, die werden dann über sie herrschen, über die, die durch das Gericht gehen müssen. Und die einen sind Untertanen und die anderen sind Herrscher. Die durchs Gericht gehen, sind für immer Untertanen. Die die Gnade ergriffen haben, dürfen herrschen. Und dann zuletzt, siehe, das ist Gottes Lamm. Das ist er. Er ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Er ist der Tempel in der heiligen Stadt. Er ist das Lamm Gottes. Er ist aber auch der gute Hirte. Und was ihr sonst nehmt, wenn ich den Stuhl hier ansehe oder den Tisch und das Holz, so man das tut am grünen Holz, sagt er, damit meint er sich. Ich bin das einzige grüne Reis am erstorbenen Baum der Menschheit. Und nehmt ihr sonst irgendetwas in dem Leidenspsalm 22, dem er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dem er sagt, sie haben meine Hände und meine Füße durchbohrt. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das losgeworfen. Das braucht man doch niemand zu erklären, das wissen wir, wer damit gemeint ist. Den Anfang in den Psalmen, in Mose und den Psalmen und den Propheten erklärt er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Da sagt er in diesem Psalm, in dem es anfängt, der erste Vers, Psalm 22, 1, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann die Verse 14 und 15. Sie haben meine Hände und meine Füße durchbohrt. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und mein Gewand haben sie das losgeworfen. Und so weiter. Da steht auch drin, ich bin ein Wurm und kein Mensch. Da seht ihr das Würmlein, das da auf der Erde bricht. Da bezeichnet er sich damit. Ich bin ein Wurm und kein Mensch. Hat der Herr Jesus nicht auch noch andere Namen? Ist er nicht auch der Löwe aus Juda? Sagt er nicht, ich habe euch versammelt wohl wie eine Henne, ihr Fischlein unter ihre Flügel? Wo ihr hinschaut, da seht ihr, alle Wesen tragen etwas von ihm an sich, denn alles ist aus ihm, alle Dinge sind aus ihm. Und wenn wir sonst etwas sehen, was ihr auch nun sagt, Wasser oder Brot oder Weg oder Baum oder was, immer ist er das. Er ist das Wasser des Lebens. Er ist das Brot des Lebens, das Brot Gottes. Er ist der Weg. Was ihr nehmt, alles ist letzten Endes ein Stücklein Darstellung von ihm. Die ganze Welt mit all ihren Erscheinungen ist notwendig, um die Fülle des Christus darzustellen. So reich ist er. So ein gefülltes Wort ist das. Wenn wir so vor einem Füllewort stehen, was meint ihr da, wenn man da so einen Vers liest wie ich will dir Ruhe suchen? Oder so ein Vers, wasche dich, salb dich, lege andere Kleider an. Wir haben die Woche von den fünf Kleidern Josefs gesprochen, nicht wahr? Wie der Josef erst das herrliche Gewand vom Vater hatte, dann das Sklavengewand im Hause Potiphar's trug. Das herrliche Gewand haben ihm die Brüder ausgezogen, das Sklavengewand zieht ihm das Weib Potiphar's aus. Dann flieht er. Dann hat er im Gefängnis das Gefängniskleid an, das sieht er selbst aus. Er schor sich und wechselte seine Kleider. Da zieht er ein viertes Gewand an, das ihn befähigt, vor dem Pharao zu stehen. Und der Pharao, der bekleidet ihn dann mit einem königlichen Gewand, das fünfte Kleid. So hat der Herr Jesus auch beim Vater droben die Herrlichkeit gehabt, ehe denn die Welt war. Da war er in Gottgestalt. Dann kam er in Menschengestalt hier und trug das Sklavengewand. Dann trug er das Gewand des Todes. Dann ist er auferstanden und trug den Auferstehungsleib. Das ist aber noch nicht der letzte, der fünfte, der Herrlichkeitsleib aus lauter Gliedern, aus lauter lebendigen Gliedern, den er bekommt. So seht ihr, alle diese Dinge, wo wir da hinkreisen, da ist jedes Wort einfach eine Fülle von Leben. Meine Worte sind Geist und sind Leben. Es ist mir deshalb immer schmerzlich, wenn ich höre, dass jemand sagt, ich weiß nicht, das ist mir alles so trocken, ich habe gar keinen rechten Appetit zum Wort Gottes. Ja, gibt es denn in der ganzen Welt noch etwas, was dermaßen reich, lebendig, gefüllt ist, überströmend als das Wort Gottes? Wenn wir da einmal hineinkommen, dann müssen wir sagen, wie wenn einer einen guten Wein getrunken hat und soll nachher einen sauren trinken, sagt er, den mache ich nicht, der schmeckt mir nicht. So geht es uns, wenn man im Wort Gottes einmal, wenn man am Wort Appetit gewonnen hat einmal, dann kann man gar nicht mehr anders, dann sagt man einfach, wie der Herr Jesus sagt, ich habe eine Speise, die kennt ihr nicht. Meine Speise, was ist der Wille meines Vaters zu tun? Der Sohn kann nichts von sich selber tun. Was er den Vater tun sieht, das tut er auch. Oder die Worte, die ich rede, sind nicht mein. Was der Vater mir sagt, das sage ich euch. Meine Lehre ist nicht meins, sondern das, der mich gesandt hat. Das ist alles so voller Leben und so voller Geist, dass man sieht, für ihn war es Speise, das Wort des Vaters zu hören, aufzunehmen, sich davon erfüllen zu lassen und es weiterzugeben an die anderen. Das war Speise für ihn. Das war nicht eine qualvolle, mühselige Arbeit. Das war für ihn Genuss. So dürfen wir auch da reinkommen. Und nun möchte ich im Einzelnen etwas dazu sagen. Ich habe eine Frage vorher. Hat jemand eine Lutherbibel da? Ja, ich möchte gerne. Du hast eine Lutherbibel hier unten. Ach, ja. Ich möchte dann, wenn wir lesen nachher, aus der Lutherbibel gerne eine der Stellen lesen, weil die da sehr schön klar zum Ausdruck kommt. Ja. Wir wollen dann versuchen, miteinander durch dieses Kapitel hindurchzugehen, soweit es uns mit der Zeit reicht. Da steht die Naemi, die Schwiegermutter, und spricht zu ihr, meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe suchen, dass es dir wohl geht. Naemi, dieser arme letzte Überrest aus ihrem Hause, aus einem israelitischen Hause, ein Bild des Zustandes, in dem das Volk Israel als zählbarer Überrest, als kleines Häuflein einmal zurückkehrt. Sie war ja auch ein Überrest jener Familie, die voll ausgezogen war. Mann, Frau, zwei Söhne und dann kehrt sie leer zurück. Der Mann gestorben, die Söhne, der Nachwuchs, sie kehrt leer zurück. Das Einzige, was sie mitbringt, ist ein kleiner Überrest, auch aus dem Land der Moabiter. Und diese beiden kleinen Überreste, die sind nun zusammen. Und da erwacht nun in den Herzen der Naemi das echte mütterliche Gefühl, denn da ist ein Mensch, der hat ihr vertraut. So wie später einmal, wenn die Juden wirklich als Volk des Herrn von ihm gerufen, in ihr Land zurückkehren, weil sie hören, der Herr hat seinem Volk Brot gegeben, hat sein Volk heimzufahren Brot gegeben. Da werden 10 Männer aus den Nationen sich an den Rockzipfel eines jüdischen Mannes hängen und sagen, wir wollen mit dir gehen, denn wir haben gehört, dass der Herr mit euch ist, dass Jehova mit euch ist. So ist es auch hier. Die Orpa, die war wieder zurückgegangen, irgendwie danach, da war bei ihr die Entscheidung gefallen. Die Ruth aber hat gesagt, dein Gott ist mein Gott. Da war die Entscheidung im Gebiet des Geistes gefallen. Und nun fehlt dieser gläubige Überrest Israels in echter Mütterlichkeit. Denn, so wie das Jerusalem das Thron ist, unsere Mutter ist, so ist Jerusalem auf der Erde einmal die Mutter der Nationen. Jehova wird schreiben, Psalm 87, der Herr wird schreiben beim Verzeichnis der Völkerschaften, jeder Mann ist in dir geboren. Also, die Neugeburt der Nationen wird ihren Ausgang von Jerusalem ausnehmen, wenn Jerusalem selbst einmal wiedergeboren ist, wenn einmal das Volk Israel selbst durch seine nationale Buße und Wiedergeburt gegangen ist, dann wird dieser Segenstrom von Jerusalem ausgehen auf alle Nationen hin. Und da erwacht endlich das Verantwortlichkeitsgefühl Israels gegenüber dem Überrest aus den Nationen. Denn danach will ich wiederkehren und die Zerfallene wieder Davids aufbauen. Wozu? Damit die übrig gebliebenen der Nationen den Herrn suchen. Da seht ihr, der Überrest Israels, der ist von Gott dazu berufen, den Überrest der Nationen den Weg des Heils zu zeigen. So groß ist das alles hier abgestattet, in diesem Büchlein steckt unendlich viel mehr drin, als wir ahnen. Denn wie oft hat Gott versucht, sie zur Ruhe zu bringen? Sind sie in seine Ruhe eingegangen? Sie sind nicht in seine Ruhe eingegangen. Da musste er sie in der Wüste dahin strecken und hat in seinen Zorn geschworen, wenn sie in meine Ruhe eingehen, das heißt, ich will nicht mehr Gott sein, wenn die in meine Ruhe kommen. Das heißt, dafür stehe ich als Gott ein mit meiner Gottesehre. Die kommen nicht in meine Ruhe. Und dann hat er sich ihrer doch wieder erbarmt und dann hat er einen neuen Tag bestimmt. Mit David hat er sagen lassen, heute, so ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Sie haben sie wieder verstockt. Aber solches tut Gott 2 oder 3 Mal, auf dass er den Menschen zurückhole vom Weg des Verderbens. Und deshalb klopft er bei Israel zum 3. Mal an. Und sagt ihnen beim Beginn des 1000-Jahr-Reiches, jetzt, ich rede einmal rein äußerlich, obwohl wir uns gar nicht da an die Zahl hängen wollen, aber wenn einmal da 6 Jahrtausende vorbei sind, 2000 Jahre Nationengeschichte, 2000 Jahre Israels Geschichte, 2000 Jahre Gemeindegeschichte, dann soll im 7. Jahrtausend auch Israel wieder an die Reihe kommen. Das heißt, dann soll der Sabbat Israels kommen. 1000 Jahre wie ein Tag, da kommt der große Sabbat-Tag oder der Sabbat-Jahr für Israel. Dann kommt, deshalb steht dort, ich glaube, 11 oder 12 Mal steht das Wort Ruhe von Hebräer 3, Vers 11 an, bis zu Hebräer 4, am Schluss, 4, Vers 12. Da steht 11 oder 12 Mal das Wort Ruhe. Und da heißt es dann, es ist noch eine Sabbatruhe. Das ist der 7. Tag oder der 7. Gottestag, das 7. Jahrtausend, rein äußerlich mal betrachtet, ohne dass wir hier jetzt Rechenkunststücke machen wollen. Ich sage das, damit das schneller verdeutlicht geht. Sollte ich dir nicht Ruhe suchen, da seid ihr endlich, ist Israel soweit. Und da steht ein Wörtlein drin, das ist mir so unendlich wertvoll. Das ist nicht nur das Wörtlein Ruhe, sondern Suchen. Das Menschensohn ist gekommen zu suchen. Nicht wahr? Zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. 1. Korinther 13, Vers 7. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Von uns wird gesagt, sie suchen alle das Ihre. Aber die Liebe, die sucht nicht das Ihre. 1. Korinther 13, Vers 5. Und wenn ihr dazu lest, 1. Korinther 10, 24, da steht geschrieben, dass wir nicht nur das unsere suchen sollen, sondern auch das, was des anderen ist. Da steht es, auch das, was des anderen ist. Die Naomi, die soll nicht denken, ich bin ja jetzt daheim, jetzt stütze ich mich auf die Verwandtschaft, die müssen mich unterhalten. verkauf die Äcker meines Mannes und dann kann ich leben oder so. Nein, sollte ich dir nicht Ruhe suchen, meine Tochter. Sie sucht nicht das ihre, sondern das, was des anderen ist. Das seht ihr, wir haben für ein Beispiel diese Schriftworte, alles so klar und so sauber vorgezeichnet sind, dass man sich freut darüber. Aber das nur, das ist ja nur ganz weniges. Wenn wir das so überschauen, dann seht ihr schon so ein Sätzlein am Anfang dieses Kapitels. Sollte ich dir nicht Ruhe suchen, meine Tochter. Da ist jedes Wort wichtig. Ich bin verantwortlich für dich. Du bist meine Tochter, sie war ihre Schwiegertochter. Und wird sie als Tochter angeredet. Aber ist Israel nicht verantwortlich für die Töchter der Nationen? Wenn ihr Psalm 45 lest, meine Zunge ist der Griffel eines fertigen Schreibers, also eines, der zum Schreiben bereitsteht. Meine Gedichte dem Könige, und dann wird von dem König in seiner Schwäne gesungen, dort im Psalm 45. Und dann wird zweitens gesungen von der Königin, ganz in Gold aus Ophir gekleidet, in wunderbaren Gewändern, geschmückt mit Gold aus Ophir. Und dann, alle ihre Jungfrauen sind bei ihr drinnen, die Tochter Tirus, und die und die und die. Da werden dann die Töchter genannt, die Töchter der Nationen, die dann als Brautjungfrauen mit hineinwirken. Denn zu der Braut aus Israel kommt eine Auswahl von Brauttöchtern, von Brautjungfrauen aus den Nationen. Das sind die übrig gebliebenen der Nationen. An der Stelle darf ich nur auf eins hinweisen. Seht einmal, wenn dort in Apostelgeschichte 15, nachdem die Apostel so lange gehofft hatten, der Herr werde in ihrer Zeit in Israel das Reich wiederherstellen, das war doch in Apostelgeschichte 1, Vers 6 ihre letzte Frage an den Himmelgefahrenen. Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? Das ist die letzte Frage, ehe er hinauffuhr. Da haben sie dort, nein, gesagt, nein, jetzt nicht, jetzt kommen ja die Nationen an die Reihe. Erstens, in der Jetztzeit ein Volk aus den Heiden aus seinen Namen. Zweitens, danach nicht wiederkehrend zerfallen und Davids aufbauen. Drittens, damit die übrig gebliebenen der Völker, der Nationen den Herrn suchen. Viertens, alle Nationen, über die mein Name angerufen ist. Da werden uns vier Heilsgruppen genannt. So ist bei einer echten Hochzeit, da ist er der Bräutigam, sie die Braut, dann die Hochzeitsjungfrau und dann die Hochzeitsgäste. Davon redet der Herr. Wenn wir da in der Bibel drankommen, dann mischen wir das alles zusammen, das sind wir die Hochzeitsgäste und sind Glieder am Leib des Bräutigams und sind die Braut und sind natürlich auch die Brautjungfrauen. Nicht wahr? Ich habe einmal einen lieben Kollegen, einen gläubigen Lehrer, dem ich sehr viel verdanke. Er war wirklich ein Vater in Christo und seelsorgerlich hat er mir oft gedient. Das war ein lieber, teurer Bruder. Da war er dann schon über 60 Jahre alt und ich war halb so alt. War vielleicht damals 30 oder wie viel. Und dann hat er auch gesagt, ja, wir müssen uns bereit machen wie die klugen Jungfrauen, wir müssen kluge Jungfrauen sein und so weiter. Und dann hat er das da ausgebeutet, möchte ich fast sagen. Dann habe ich ihm gesagt, wir fuhren damals in der Bahn von Darmstadt nach Worms im Eisenbahnwagen, dann sagte ich ihm, ja, hast du noch nie gelesen, dass das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen gar nicht auf die Gemeindezeit hingeht? Das hat er noch nie gelesen. Da hat mich ganz wie versteinert angeguckt. Ich habe gesagt, hast du noch, welche Matthäus 24 liest, dass da der Antichrist kommt? Und dann Krieg und Kriegsgeschrei. Dann Seuchen, Hungersnoten, dann Seuchen und Tod. Das alles ist der Anfang der Welt. Dann kommt fünftens die große Drangsal über Jakob. Und dann, als bald nach der Drangsal jener Tage, wird die Sonne ihren Schein verlieren. Der Mond wird schwarz werden wie ein Herdener sagt, die Sterne des Himmels werden erschüttert und herniederfallen. Dann wird das Zeichen des Menschensohnes im Himmel erscheinen. Dann wird er seine Engel senden, sie werden seine Auserwählten, nämlich das Auserwählte Volk, zusammen aus allen Völkern der Erde, aus allen Nationen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Sag ich, ist das schon passiert, ist die Sonne schon schwarz? Oder der Mond schon schwarz und die Sonne hat ihren Schein verloren und die Sterne sind schon gefallen? Nein, sagt er. Ist das Zeichen des Menschensohnes schon erschienen? Nein. Ist Israel schon gesammelt aus allen Völkern? Nein. Wenn das vorbei ist, dann fängt in Matthäus 25 an. Danach wird das Reich der Himmelreich geworden sein, zu den Jungfrauen. Sag ich, zwar gilt uns allen, was denen gilt, wacht. Was ich euch sage, sage ich allen, wacht. Wir haben genau das zu lernen wie die. Wir dürfen praktisch das auf uns anwenden und dürfen sagen, er ist Geist. Wer nur eine Lampe hat, der hat nur ein Bekenntnis, nicht wahr? Eine äußere Form. Aber solche, die Formen der Gottseligkeit haben und deren Kraft verleugnen, von solchen werde ich weg. Das könnt ihr direkt an Helden schreiben, diese Stelle aus 2. Timotheus 3, Vers 5. Die erklärt am besten das ganze Gleichnis dann mit den 10 Jungfrauen. Denn dort steht in 2. Timotheus 3, Vers 5, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen, von solchen werde ich weg. Ihr wisst ja, wenn ihr im Keller 100 gesunde Äpfel liegen habt und habt einen Faulen drunter, die 100 Gesunden machen den einen Faulen nicht gesund, aber der eine Faule steckt die anderen an. Deshalb, von solchen wende dich weg, sobald den Leuten mal nichts mehr dran liegt, dass man eben nur ein Lippenbekenntnis hat und hat eine tote Form, hat aber kein Leben aus Gott, dann müssen wir von diesem Leichengeruch weggehen, weil wir höchstens mitgekrankt werden können, aber wir machen sie nicht gesund. Ihr versteht mich recht, das bedeutet nicht, dass wir nicht das Evangelium schrankenlos allen Menschen ankündigen, das müssen wir, denn der Arzt geht zuallererst gerade zu den Kranken. Im Blick auf Evangeliumsverkündigung, im Blick auf Missionstätigkeit, da haben wir keine Entschuldigung, da haben wir zu allen zu gehen, ohne Ausnahme. Jeder Ungläubige ist für uns Missionsgegenstand oder Evangelisationsgegenstand. Aber wir dürfen nicht so tun, dass wir uns genügen lassen, wenn die Leute sagen, ja, ich gehe auch alle Sonntag oder alle 4 Wochen mal in die Kirche, gehe auch zweimal im Jahr zum Abendmahl, aber von Bekehrung oder sowas wollen sie nichts wissen. Dann müssen wir sagen, ihr lieben Leute, das tut uns herzlich leid. Damit können wir uns nicht begnügen, denn dann gehen wir auch kaputt. Wir brauchen mehr und dann müssen wir halt eine Bibelstunde einrichten und müssen uns versammeln, damit wir leben und nicht aussterben. Ich war das doch ziemlich einfach, da braucht man nicht viel zu reden. Und so ist es dort, die haben wohl ihre Lampen, aber in ihren Gefäßen haben sie kein Öl. Wisst ihr, anders ausgedrückt, ich darf es mal so sagen, nicht wahr, so viel, wie nötig war, haben sie gewusst, da oben. Sie haben so viel Katechismus gelernt oder biblische Geschichten oder Hauptstücke oder sonst etwas aus dem Katechismus, dass sie so wussten auf die Frage, bist du ein Christ? Da konnten sie antworten, ja Herr. Und wenn man sie fragt, woher weißt du das? Da sagen sie daher, dass ich glaube und getauft bin, obwohl sie gar nicht glauben, sondern nur für wahr halten. Die halten die Dinge für wahr, glauben heißt aber Lebensübergabe, das haben sie nie verzogen. Da muss man einmal ganz klar und eindeutig die Sache nach der Schrift sehen. Die haben also Öl in ihren Gefäßen, aber nicht in ihren Lampen, aber nicht in ihren Gefäßen. Die haben Formen der Gottseligkeit. Nur ein Bekenntnis, ein Lippenbekenntnis. Ich war bei euch nicht im Wort allein, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, sagt Paulus. Das ist etwas anderes.
Zur Fortsetzung des Themas die Kassette bitte jetzt wenden.
Bräutigam, Brautjungfrau, Hochzeitsgäste. Das ist nicht so, als ob da eine Hochzeit gehalten wird, wo nur einer kommt und ist ein eigener Bräutigam, seine eigene Braut und seine eigene Brautjungfrau und sein eigener Hochzeitsgast und es kommt niemand herein. Hat man das einem Bruder gesagt, der erklärte, das wären bloß verschiedene Ausdrücke für dieselbe Sache. Sag ich, das gibt eine schöne Hochzeit mal. Du bist dein eigener Bräutigam, bist deine eigene Braut, bist deine eigene Brautjungfrau und dein eigener Hochzeitsgast. Du lässt ein großes Hochzeitsmahl einrichten, dann setzt du dich allein an die Tafel, kommt niemand herein. Du bist alles allein. Wenn der Heilige Geist verschiedene Ausdrücke gebraucht, dann haben wir nicht zusammen zu manchen uns zu sagen, das ist alles egal. Das ist nicht egal. Denn die Berufung Israels ist eine andere. Hat nicht der Apostel, wir brauchen nur zu denken, wie der Apostel Paulus den Petrus sagt. Hier wird nicht zusammen gemischt. Wenn euch einer ein anderes Evangelium bringt als das, was wir euch gebracht haben, der sei verflucht, nicht wahr? Dafür ist Gemeindelinie Gemeindelinie und ist nicht irgendetwas anderes und ist nicht Israel oder so etwas. Das muss man einmal sauber und klar erkennen. Aber da seht ihr, wie übrigens noch mit der Braut eins dazwischen. Als Johannes der Täufer gefragt wurde, ob er der Christus sei, da sagt er, ich bin's nicht. Und dann sagt er, ihr seid's doch. Die Leute, die laufen nicht in mir nach, sondern ihm. Und das ist der Bräutigam, der die Braut hat. Und ich bin nur der Freund des Bräutigams. Ich stehe und freue mich hoch, wenn ich die Stimme des Bräutigams sehe und wenn ich sehe, dass sie ihm nachfolgen, denn ich muss abnehmen. Er aber muss zunehmen. Da hat der Johannes das also ganz klar gesagt. Da hat er gesagt, das ist der Bräutigam. Und die hier, diese Auswahl aus Israel, die ihm nachläuft, das ist die Braut. Aber du und ich, wir sind Glieder an seinem Leibe. und sind Teilhaber seiner Verheißungen, der Verheißungen des Bräutigams, nicht Teilhaber ihrer Verheißungen, nämlich Israels. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Man kann den Juden ihre Verheißungen nicht stellen, habe ich nicht die Woche schon gesagt. In Jesaja 39, da steht in der englischen Autorisierten drin, was Gottes Fluch über Israel, wo es wehe, wehe heißt. Aber in Jesaja 40, wo es dann heißt, tröstet, tröstet mein Volk, redet freundlich mit Jerusalem, das geht doch klar an die Adresse Jerusalems. Da steht drin, was Gottes Segen über die Kirche. Also wenn ein Segen da ist, dann holen wir aus der ganzen Bibel die Fettdruckstellen, die sind unser. Und alles, was heißt wehe, das lassen wir den Juden. Ja, das ist doch keine Einteilung der Schrift. Das ist nicht eine rechte Verteilung. Da muss man auch einmal still und klar werden, Richter. Aber seht ihr, das ist das Erste, was Israel lernen muss. Wenn es heimkehrt in sein Land, wenn der Herr mit seinen Füßen auf dem Elberg steht, dass es zunächst einmal Zeugnis gegen sich abdeckt und sagt, der Herr hat gegen mich bezeugt und der Allmächtige hat es mir sehr wieder gemacht. Aber du Überrest aus den Nationen, der du kommst, um mich zu stützen und mir zu helfen, für dich bin ich verantwortlich und deshalb will ich dir Ruhe suchen. Da kommt nun die echte Widerlichkeit Jerusalems zum Durchbruch. Dann wird der Jude von der guten Seite sich zeigen und dann wird es heißen, also wie du ein Fluch verwendet bist, also sollst du ein Segen sein. Das wird sich dann an ihnen erfüllen. Ich muss aber da weitergehen, weil wir sonst gar nicht in das Kapitel hineinkommen. Ihr seht aber allein, was so an einem Verslein steht, Beta steht, und Naemi oder Naomi, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr, meine Tochter, soll ich dir nicht Ruhe suchen, dass es dir wohl geht. Wisst ihr, da muss man solches, ich sage ja immer, jedes Wort achten. Warum steht denn da nicht, und Naomi, ihre Mutter? Ja, sind denn die übrig gebliebenen aus den Nationen, die denen nachlaufen, sind denn die wirklich echte Töchter? Nein, wir stammen denn vielleicht noch gar nicht von denen ab. Diejenigen, die in der Endzeit, wenn Israel wieder in seinem Amt eingesetzt wird als Heilsträger, die dann denen nachlaufen, wenn 10 Männer aus der Nation denen nachlaufen, sich an der Rockzipfel eines jüdischen Mannes hängen und sagen, wir wollen wieder gehen, denn wir haben gehört, dass der Herr mit euch ist, dann können die nie sagen, wir sind Juden. Denn die stammen denn vielleicht noch nicht von Juda. Die sind nur durch eine eheliche Verbindung verwandt mit denen. Nicht wahr? Die stehen im Verwandtschaftsverhältnis zusammen, aber nicht im unmittelbaren Abstammungs- und Geburtsverhältnis. Und deshalb darf nicht dastehen, die Mutter, die sagt zu der Tochter, sondern wohl wird die Schwiegermutter auch Tochter genannt. Ich sage zu meiner Schwiegertochter natürlich auch Kind zu ihr. Das ist mein Kind, aber in Wirklichkeit ist sie nicht mein Kind. Sie ist nur mein Kind, weil sie meinen Sohn geheiratet hat. Und so ist das hier auch. Die Schwiegermutter sagt zu ihr, meine Tochter. Es ist nicht die echte Tochter, sondern die angeheiratete Tochter. Alles das ist so sauber und so klar und weist uns darauf hin, in welchem Verhältnis die aus der Überrest aus den Nationen zu Israel steht. Nicht im fleischlichen Abstammungsverhältnis, sondern nur weil es heißt, dein Gott ist mein Gott. Sie sind durch den einen Mann miteinander verbunden. Sie sind in Christus durch diesen einen Mann, auf den auch Gott sein Vertrauen setzt, sind sie miteinander verbunden. Und dann Ruhe suchen. Wenn ihr 2. Thessalonicher 1, Vers 7 lest, da steht, wenn Gott einmal die Nationen richten wird, da steht, dann werdet ihr Ruhe haben mit uns bei der Offenbarung Jesu Christi. Da schreibt Paulus den Thessalonikern, Ruhe mit uns. Das ist so groß, wenn man sieht, die einen dürfen ruhen mit den anderen. Dort dürfen wir ruhen mit den Paulus und den Aposteln und dürfen ruhen mit dem Christus. Bei der Offenbarung Jesu Christi, da haben wir Ruhe. Wie übersetzt man von der Tag hast du gerade?
Ja, euch die Bedrängten, Erquickung. Die Gemeinschaft mit uns zu teilen.
Ja, ich lese es dann doch noch einmal jetzt nach Elberfeld. Und euch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesu vom Himmel mit den Engeln seiner Macht. Ruhe mit uns, nicht wahr? Ihr sollt Ruhe haben mit uns. Und weil die hier auf dieser Linie, weil es da so ist, da ist auf der anderen auch so, wenn die Juden einmal heimkehren, die gleichen Glaubens mit ihnen sind, Die gehen auch in die Ruhe ein. Ruhe mit uns. Deshalb sucht sie ihrer Tochter Ruhe. Und nun, ich will diesen Vers nun lassen und will da weiterfahren. Denn das sind eine ganze Reihe von wichtigen Versen. Das sagt sie nun, Boas ist unser Löser. Boas, bei dessen Mächten du gewesen bist, ist unser Verwandter, unser Goel, unser Löser. Das ist der, der verpflichtet ist, dich zum Weibe zu nehmen, wie wir vorhin gehört haben. Wer ist denn der Löser? Der wahre Boas, in dem Stärke ist. Wir sollen in der Macht seiner Stärke kämpfen, in der Macht der Stärke des Christus. In Matthäus 20, 21 sagt er, dass Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und wenn ihr in den ersten Timotheusbrief lest, Kapitel 2, Vers 4, da steht geschrieben, es ist ein Mittler, der Mensch, Christus Jesus, der sich selbst gab zum Lösegeld für viele. Das seid ihr, das ist der Löser. Der hat uns gelöst. Und ich bin der Heilige Israels, sein Erlöser. Das wird er auch zu Ihnen sprechen. Denn die Erlösung ist für Israel die Leibesgemeinde dasselbe. Ein Erlöser, einer ist da. Es ist in keinem anderen Heil. Und Sie müssen einmal den erkennen, den Sie durchstochen haben. Das ist der Heilige Israels, Ihr Erlöser. Boas, der in dem Stärke ist, ist unser Erlöser. Wisst ihr, um hinunterzukommen ins Totenreich, dazu braucht man keine Hilfe. Da stirbt man von selbst. Aber um vom Totenreich wieder herauszukommen, da braucht man eine Hilfe, denn da kommt man nicht von selbst heraus. Da muss man wieder herauskommen. Da muss einem einer helfen, da muss einer die Bahn brechen. Das ist der Fürsprecher aller Bande, der die ehernen Riegel zerbrochen und die Tore der Unterwelt aufgestoßen hat. Das ist der, der wieder von der Finsternis zum Licht den Durchbruch gemacht hat. Christus, der als erster Licht verkündigt hat in der Finsternis durch Totenauferstehung. Wiedergeboren wird dann zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Deshalb, der in dem Stärke ist, der von unten heraufbringen kann, der ist unser Leser. Deshalb ist das 40. Evangelium in Römer 10, Vers 9 und 10, wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat und mit deinem Munde bekennst, dass er dein Herr sein soll, bist du gerettet. Das ist ein ganz kurzes Evangelium. Man braucht nur an den Auferstandenen zu glauben. Denn auferstehen konnte er nur, weil er vorher gestorben war. Und sterben konnte er nur, weil er vorher ins Fleisch gekommen war. Damit, dass wir den Auferstandenen zum Herrn unseres Lebens machen, bekennen wir zugleich, der Sohn Gottes musste ins Fleisch kommen. Und damit weisen wir aus, wenn die Geister geprüft werden, dass wir aus Gott sind. Wer das bekennt. Und dann, weil er ins Fleisch kam, konnte er sterben. Und weil er gestorben war, konnte er auferstehen. Da hängt eins am anderen von diesen drei. Deshalb dort dieses herrliche kurze Evangelium, Römer 10, Vers 9 und 10. Wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat und mit deinem Munde bekennst, dass er dein Herr sein soll, bist du errettet. Das ist doch einfach. So einfach ist das Evangelium. Wir sollen nur den Auferstandenen zum Herrn unseres Lebens machen. Sollen sagen, sei auch mein Herr, der mich erlöst hat. Ja. Dem Augenblick, wo wir ihn huldigen und ihn als Herrn anerkennen, übernimmt er die ganze Verantwortung für uns. Aber weil ich da bin an dem Leser, er ist unser Leser, will ich gleich ein Wort nehmen, was er in Vers 12 sagt. Und nun wahrlich, ich bin ein Leser, ich bin ein Goel, ich bin der Blutsverwandte, an dem die Reihe ist, dich zu lesen. Aber sagt er, es ist noch ein näherer Blutsverwandter, ein näherer Leser da. Wenn der dich lesen will, dann soll er es tun. Wenn ich aber nicht lesen will, dann will ich dich lesen. Was meint ihr, wer dieser nähere Leser wohl ist? Seht einmal, Christus ist ja von Natur aus andersartig. Gott ist der ganz andere. Ich bin Gott und nicht ein Mensch, sagt er einmal, nicht wahr? Das ist was ganz anderes. Er ist der Schöpfer und wir sind erschaffene Geschöpfe. So steht auch in dem Johannesevangelium, dass Christus im Anfang war das Wort. Und das Wort war Gott und das Wort war bei Gott, auf Gott zugerichtet. Alles ward durch dasselbe, nicht wahr. Die Geschöpfe sind alle geworden, er aber war. Und ohne ihn ist nicht eines das geworden ist. Das ist zunächst einmal der ganz gewaltige Unterschied. Wisst ihr, das ist ein Unterschied wie zwischen Ton und Töpfer. Der Töpfer ist auch Töpfer, wenn er keinen Topf macht. Aber der Topf, der kommt nie ohne den Töpfer. Und in dem Verhältnis stehen wir zu Gott. Das ist eben ein Verhältnis, anders ausgedrückt in dem Sinne, Er war, ehe wir waren, und kann auch sein ohne uns. Aber wir waren nicht, ehe er war. Wir sind durch ihn und können ohne ihn nicht sein. Ich brauche dich alle Zeit, du gnadenreicher Herr. Aber er kann sagen, ich brauche dich nicht. Ich brauche dich nicht, ich will dich aber gebrauchen, nicht wahr? Das will er mit uns ausgnaden. Aber da sehen wir dieses Verhältnis und dann sagt er, es ist noch ein näherer Leser da, was ist das für einer? Das muss jemand sein, der mit uns näher verwandt ist, der nicht Schöpfer ist, sondern Geschöpf. Nicht Schöpfer wie der Christus, der ins Fleisch kam, Gott gekommen ins Fleisch, sondern einer, der selber Geschöpf ist. Und dazu lese ich jetzt gerade einmal diesen Vers Hiob 33, Vers 23 nach der Lutherbibel. Ich lese erst die Verse 21, 22. Sein Fleisch verschwindet, dass man es nimmer sehen kann, und seine Beine werden zerschlagen, dass man sie nicht gern ansieht. Dass seine Seele naht zum Verderben und sein Leben zu den Toten. Und wenn er nur die Tote ist, da drunten der Mensch, dann steht da, so dann, nämlich wenn er ein Tote ist, so dann für ihn ein Engel als Mittler eintritt. Einer aus tausend zu den Menschen zu verkündigen, wie er soll der Recht tun, so wird er ihm gnädig sein und sagen, erlöse ihn, dass er nicht hinunterfahren ins Verderbe, denn ich habe eine Versöhnung gefunden. Darf ich auf eine Stelle aufmerksam machen? Kein Bruder kann den anderen erlösen. Das steht nur einem an. Es ist nur ein Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Christus Jesus, der Gottmensch, der sein Leben gab zum Lesegeld für viele. Deshalb, wenn ihr in der Offenbarung lest, wie da der Johannes von einem Engel begrüßt wird, wie er niederfallen will, wie den anbeten, da sagt er, falle nicht nieder und bete mich an, bete Gott an. Denn ich bin ja nur einer deiner Mitknechte. Da redet er ihn an als einen Bruder, als einen Mitknecht. Da sehen wir, in welchem Verhältnis die Engel zu uns stehen. Es sind Geschöpfe, die stehen uns näher, wie wir beide zusammen dem Schöpfer stehen. Er ist eben Schöpfer und wir sind Geschöpfe. Und da steht hier, wenn aber ein Engel als Mittler oder als Löser sich für ihn findet, dann soll er kommen und sagen, ich habe eine Erlösung für den erfunden. Du kannst ihm gnädig sein. Meint ihr, dass hier ein Engel vor Gott hintreten würde und würde sagen, ich habe für meinen Menschenbruder eine Erlösung erfunden und nun sei ihm gnädig, weil ich die Erlösung vollbracht habe? Das wird kein Engel fertigbringen, das wird nur einer unter Tausenden fertigbringen. Einen habe ich gefunden unter Zehntausenden, unter Milliarden. Das ist der Sohn der Liebe. Auf ihn will ich mein Vertrauen setzen, auf alle anderen nicht. Ist ja so ein Wertlein. Er ist unser Löser, der Boas, der in dem Kraft oder Stärke ist, das ist unser Löser. Und dann sagt er aber, also, ist noch einer da, wenn der das lösen kann, was haben denn die Engel gegeben, die ihr das selbst auf Anordnung von Engeln empfangen und nicht gehalten habt? Apostelgeschichte 7, 53, da steht schon in den Versen 30, dass der Moses dort im Dornbusch in der Wiese mit einem Engel geredet hat. Und dass er auf dem Sinai von diesem Engel lebendige Aussprüche empfing, findet er in den Versen Apostelgeschichte 7, Vers 30, 35, 38 lesen. Und dann der ganz wichtige Vers in Apostelgeschichte 7, 53, da steht, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und nicht gehalten habt. Aber weil wir vom Mittler und Leser sprechen, von dem Näheren, will ich aus Galater 3, 19 noch ein Wort sagen. Da steht geschrieben in Galater 3, 19. Dass das Gesetz durch Engel verordnet wurde, gelegt in die Hand eines Mittlers, des Mose, bis der Same käme, dem die Verheißung gemacht war. Wozu nun das Gesetz? Angeordnet durch Engel und gelegt in die Hand eines Mittlers. Das seht ihr, da waren noch zwei Parteien, auf der einen Seite Gott, auf der anderen die Menschheit, und dann tritt Moses als Mittler dazwischen und die Engel, die kommen von Gott und geben das Gesetz in die Hand des Moses, das er in die Hände des Volkes lege. Verheißung ist etwas anderes. Wenn Gott sagt, ich will euch geben, ich will dich segnen, da ist kein Mittler dazwischen. Dort seht ihr, das Gesetz war durch den Dienst der Engel vermittelt. Ausdrücklich wird uns das an den Stellen gesagt. Dass der Engel des Herrn erschien dem Mose im Dornbusch, nicht wahr? Der Herr hat nicht selbst geredet, sondern durch seinen Boten, durch seinen Engel. So, was hat denn das Gesetz zustande gebracht? Wenn wir in das vierte Kapitel des Buches Rut kommen, wo der andere Leser lesen soll, das sagt er. Da will er erst das Feld kaufen. Ja, der Acker ist die Welt. Das wird dem Satan oder selbst den heiligen Engeln gut tun, wenn sie die Welt weiter beherrschen. Aber die zukünftige Welt ist nicht den Engeln unterworfen, sondern den Menschen. Und da lesen wir dort, das sagt jener Leser, der näher Verwandte, ich kann nicht lesen, damit ich nicht mein Erbteil verderbe. Es haben schon einmal Engel versucht, Läden herunterzubringen. Sie haben ihre Verhausung verlassen, sind andersartige Fleische nachgekommen, als die Seele Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen. Haben sie was erreicht mit? Die haben ihr Erbteil verdorben, nicht wahr? Sie haben ihr Fürsten verlassen, die hat Gott dann in den Abgrund hinuntergeworfen und mit Ketten der Finsternis unter den Abgrund, unter den Tartarus verwahrt. Wisst ihr, daran sehen wir, der Leser, der für uns eigentlich in Frage kommt, der kann nicht lesen. Denn die Engel sind dienstbare Geister. Das sind nie Söhne. Zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn? Aber zu uns sagt er, dass ihr seid alle Söhne Gottes durch den Glauben. Da seht ihr, worauf es ankommt. Leben vermitteln. Das Leben aus Gott, das haben sie selber nicht, denn Gott allein hat Unsterblichkeit und die Engel können uns nicht Unsterblichkeit vermitteln. Deshalb sagt der andere Leser später dort, kann ich lesen. Das Gesetz kann nicht zur Vollendung bringen. Und die, durch deren Vermittlung wir es erheben, die Engel, können nicht Leser sein. Wird auch ein Engel für ihn Mittler oder Leser sein und sagen, ich habe eine Erlösung erfunden für ihn, nun sei ihm gnädig, das heißt, nun sei den Menschen gnädig, das gibt es nicht, das seht ihr schon hier im Buch hier. Das alles tue ich um meinetwillen. Und was haben sie gesagt, als das Gesetz verkündigt wurde dort, als Moses das Gesetz verlesen hatte, da haben sie gesagt, das alles wollen wir tun. Wo sind sie hingekommen? Als sie es tun wollten. Sie haben Eifer für Gott, sagt Paulus in Römer 9 bis 11. Aber, weil sie das alles selber machen wollten, ist daneben gegangen. Dann müssen sie endlich erkennen und sagen, ohne dich können wir nichts tun, nicht wahr? Das alles wollen wir tun. Und das sagt, er selber sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das müssen wir endlich einmal zugestehen. Und da kommen auch solche Sachen dann klar heraus. Seht ihr, er soll seiner Macht gnädig sein. Und wenn, wie zart und wunderbar ist das Wort, das wir da hören, breite deine Flügel über deine Macht. Das sagt sie doch hier. Als er zum ersten Mal da war, da hat er das gewollt, da wollten sie nicht. Jerusalem, Jerusalem, die du tätest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich dich versammeln wollen, wie eine Henne ihre Fischlein unter ihre Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Ihr werdet mich von nun an nicht mehr sehen, bis das ihr sprecht. Dann sagen sie, breite deine Flügel über deine Macht. Bis dahin hat er es gewollt bei seinem ersten Kommen. Und was haben sie? Sie haben es nicht gewollt. Ich muss immer wieder fragen. Braucht man da eigentlich eine Erklärung dazu? Wenn man das mal sieht, dann sieht man das eben. Dort, ich habe meine Flügel über euch breiten wollen. Ihr habt nicht gewollt. Jetzt könnt ihr lange warten, bis ich wiederkomme. Aber dann werde nicht ich sprechen. Dann werdet ihr sprechen. Bis das ihr sprechen. Gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Dann werden sie sagen, breite deine Flügel über deine Macht. Und zwar wie lang denn? Er sagt zu ihr, als sie kommt, um Mitternacht merkt ihr es. Ihr wisst, um Mitternacht ging ein Geschrei aus. Der Bräutigam kommt. Um Mitternacht kam sie zu ihm und wusste, das ist mein zukünftiger Bräutigam. Und dann hat er ihr etwas gesagt. Es muss erst noch was geschehen, da draußen der Fenkerwette, bis noch nicht an der Reihe. Lege bis zum Morgen. 2. Petri 1, 19 bis 21. Sagen wir umso fester das prophetische Wort. Und ihr tut wohl daran, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die leuchtet an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. Meint ihr nicht, dass Israel eine Uhr hat, auf die man sich verlassen kann? Um Mitternacht ging ein Schrei aus. Geht aus dem Bräutigam entgegen. Wisst ihr, dieses Schrei ist schon mehrmals erhoben worden in den letzten 100 Jahren, nicht wahr? Und was sagt er? Dann meint er, wenn wir schreien, der Bräutigam kommt, dann käme er sofort angerannt. Verzeiht den unschönen Ausdruck. Das sagt er. Jetzt ist Nacht, da niemand wirken kann. Hat er das nicht gesagt? Bei seinem ersten Kommen schon. Er sagt, ich muss wirken, solange es Tag ist. Das heißt, jetzt ist der Tag des Heils. Da muss ich wirken. Aber dann kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Ihr werdet dahin gegeben, der Feigenbaum wird ein ganzes Zeitalter keine Frucht bringen. In der Zeit nichts, alles nichts, da müsst ihr einfach schlafen und ruhen. Schlafe bis zum Morgen, sagt er. Denn wisst ihr, so wie auf der einen Seite das Schlafen ein furchtbarer Zeitverlust ist, so ist es auf der anderen Seite ein großer Kraftgewinn. Israel muss wieder beruhigt und gesammelt werden. Sie sollen in seine Ruhe eingehen. Und dann nützt aller Hass nicht. Liege, schlafe bis zum Morgen. Aber dann am Morgen, da geht's los. Und dann, ich schließe damit, indem ich noch darauf hinweise, dass er sagt, du sollst nicht leer zurückkommen zu deiner Schwiegermutter. Die Jedin, die dich aus den Nationen mitgebracht hat, die soll dafür auch etwas bekommen. Sechs Maß Gerste misst er ihr in ihren Mantel. Sechs, die Zahl des Menschen, wisst ihr, da müssen wir den Juden von unserem Erkenntnisgut so viel vermitteln, dass sie retten können. Denn wovon sollen denn diese gläubig gewordenen Juden Christen auf einmal die Erkenntnis aller her haben? Deshalb müssen wir heute das prophetische Wort umso fester behalten und auslegen und verkündigen und auch schreiben. Was meint ihr, wenn die einmal die Juden Christen so ein Buch in die Hand nehmen, meint halt den Galaterbrief von Professor Schreiner mal, oder die Gemeinde von Pfarrer Böhmele oder irgend sowas, wenn die das nicht annehmen? Das sagen die, was waren wir so dumm? Damals hat schon der Pfarrer Böhmele oder der oder jener oder wer da hat schon gesagt, Juden Israels, das ist das und das. Wir sind Leibesgemeinde, wir werden entrückt, aber dann muss für Israel was da sein. Das seht ihr, die bekommen von uns mal sechs Mal Gerste, damit sie Läden kennen. Da liegen alle Fertigkeiten drin. Und welch eine Treue und welch eine Fürsorge Gottes, nicht wahr? Dafür, dass einmal Israel den Überrest von uns aufnimmt, dafür sollen sie auch den Überrest der Erkenntnis von uns bekommen, nicht wahr? Da dient eins dem anderen. Da liegen solche Gottesherrlichkeiten verborgen. Und wisst ihr, das macht mein Herz immer so still und so froh, wenn ich sehe, dass Gott, der ewig Treue, seine Grundlinien schon vor vielen Jahrtausenden gezogen hat und sagt, ich bin Gott und keiner sonst. Ich hab's geplant und entworfen und ich führe es auch aus. Zu keinem meiner Worte wird man die Erfüllung vermissen. Da strömt dann aus dem Wort jede große Ruhe aus, dass wir wirklich mit dem Psalmisten sagen können, als er über das Wort Gottes kam, da war ich wie einer, der große Beute findet. Was haben wir so oft große Beute gefunden in seinem Wort? Er möge auch das uns segnen. Amen. Amen.